wieder zugedeckt hat, wo er es gegossen hat, immer mal mit den Blumen auch gesprochen hat und gestreichelt hat, damit es ihnen gut geht. Einfach das ganze Jahr und auch dann geerntet hat am Ende. Und den Weizen auch ausgeklopft hat, damit er den Weizen auch nutzen kann. Und dann denkt er sich, ja, was hat denn Gott jetzt gemacht, dass ich ihm einfach meine ganze Ernte geben soll. Und so geht er zu seinem Sack, öffnet den und schaut, okay, ja gut, wenigstens kann ich ihm das größte Korn geben. Und dann hat er ein Korn rausgenommen und das Gott gegeben. Ich möchte gern einen Text mit euch heute lesen. Es ist ein längerer Abschnitt. Ihr habt ihn vielleicht schon in der Newsletter, habt ihr einen Teil davon gelesen, in 1. Mose, Kapitel 21. 1. Mose, Kapitel 21. Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22. Und dort ab Vers 1. Bei mir ist es überschrieben mit Abrahams Gehorsam wird auf die Probe gestellt. 1. Mose 22, ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm los ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak, sowie zwei seiner Diener. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer, machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten, und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopferaltar vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an eine Stelle oder kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf das Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel zu. Abraham, Abraham. Ja, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn ich weiß. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes auf dem Brandopferaltar. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Ich weiß nicht, wie es mir und dir gehen würde, wenn wir in den Schuhen von Abraham stecken würden. Wenn wir nur ein Kapitel zurückblättern, und dort die Verse, also Kapitel 21 und dort die Verse 6 und 7 lesen, da heißt es, und Sarah freute sich, Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Das war eine Riesenfreude, die die zu Hause hatten. Sarah, die eigentlich unfruchtbar war, hatte auf einmal ein Wunder erlebt und hat den Isaak geboren. Hier haben Abraham und Sarah ein Wunder erlebt und haben sich riesig gefreut und haben viele Jahre zuschauen können, wie der Isaak immer größer geworden ist und immer mehr sich zu einem Mann entwickelt hat, war jetzt vielleicht so 18 Jahre alt. Und dann auf einmal eines Morgens oder eines Tages fordert Gott Abraham auf, dass er seinen Sohn opfern soll. Wie wird es dir, wie wird es mir an dieser Stelle gehen? Wir haben ein Wunder mit Gott erlebt und jetzt fordert Gott dieses Wunder zurück. Und es ist nicht einfach nur, dass es zurückfordert und sagt, ja, Isaak soll jetzt ja Priester werden und soll sein Leben lang irgendwie nur noch mir dienen, sondern noch schlimmer, er soll seinen Sohn opfern. Ja, das schluckt man erstmal. Und ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre an der Stelle, wenn Gott mich dazu auffordert, etwas, was eigentlich meinem Verstand widerspricht. Und Abraham, ich kann mir vorstellen, dass er nicht gut geschlafen hat in der Nacht, zumindest wird es mir so gehen, steht morgens früh auf und bereitet alles vor. Hackt Holz, gut, da kann man vielleicht nochmal den Frust rauslassen, hackt das Holz, bereitet alles vor, nimmt ein bisschen was vom Feuer, damit er nachher das Brandopfer auch anzünden kann, nimmt sein Feuer, sein Messer, schärft es vielleicht noch, nimmt seine Diener, nimmt den Sohn und macht sich auf den Weg. Obwohl er nicht weiß, oder obwohl er eigentlich weiß, er wird mit leeren Händen wieder zurückkommen. Er wird nicht mehr das Wunder wieder nach Hause bringen, seinen einzigen Sohn. Und Abraham gehorcht Gott dennoch. Er dient ihm nicht, weil er Vorteile verhofft, sondern er dient ihm, weil er Gott ist. Die ersten Pioniere von uns Adventisten sind nach Asien und Südamerika aufgebrochen und haben alles verkauft, damit sie die Reise auch bezahlen konnten. Vor allem nach Asien, das wird bestimmt nicht günstig gewesen sein, um mit dem Schiff nach Asien zu kommen, haben sie alles verkauft und wussten nicht, was auf sie zukommt. Aber sie haben alles aufgegeben, einfach weil sie wussten, Gott hat sie darum gebeten und haben darauf vertraut, Gott weiß, wo wir hingehen werden. Was passiert? Und da habe ich mir die Frage gestellt, bin ich bereit, wenn Gott ruft, das aufzugeben, was ich am liebsten habe, was mir wichtig geworden ist? Wenn ich weiß, ich muss mich auf eine Reise machen, oder Anfang des Jahres, noch vor dem Lockdown, vor Corona, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, manche können sich noch erinnern, ist schon lange her, letztes Jahr. Bin ich auf dem Weg gewesen und habe am Familientreffen zusammen gehabt. Ich konnte auch meine Nichte endlich mal kennenlernen. Und Tamar konnte leider nicht dabei sein, aber sie wusste, okay, jetzt habe ich eine lange Fahrt. Der eine Bruder, der wohnt im Saarland, das sind dann doch 5-6 Stunden, die man mit dem Auto fährt. Und was wir gern machen, wenn wir unterwegs sind, ist noch so aus Kindheitserinnerungen von meiner Frau, von der Tamar, haben sie immer so Kindergeschichten, die sie hören. Das ist eigentlich so eine Radioshow, wo so christliche Kindergeschichten erzählt werden. Und immer ganz spannend werden die erzählt. Wir freuen uns immer darauf, die zu hören. auch in unserem Alter noch. Und sie hat mir mehrere CDs vorbereitet, dass ich das während der Fahrt hören kann. Und Abraham war nicht einfach nur 6 Stunden unterwegs und konnte irgendwelche Geschichten anhören und sich darüber freuen und mit Begeisterung zuhören, sondern der war 3 Tage unterwegs. Mit dem Esel, mit seinen Dienern, mit seinem Sohn. Und der konnte nicht einfach das Radio anstellen oder die Musik hören oder den Fernseher einschalten oder im Flug irgendwelche Spiele spielen. Der musste nachdenken. Klar, er konnte sich auch unterhalten mit den anderen. Ja, nicht das Thema mit einer Opferung ansprechen. Der hat nicht die Möglichkeit gehabt, sich einfach abzulenken. Nicht so, wie wir es heute vielleicht die Möglichkeit haben. Sondern der hat 3 Tage lang die Möglichkeit gehabt, darüber nachzudenken, was an dem Tag passieren wird, wenn er an dem Berg Moria ankommt. Abraham hätte genug Möglichkeiten gehabt, sich aus dem Staub zu machen und zu sagen, nee, Gott ist doch verrückt, dass er mich zu sowas auffordert. Aber davon lese ich hier nicht. Klar, ich lese auch nicht von den Herausforderungen, die Abraham hatte, aber ich sehe einfach, dass berichtet wird, dass er auf Gott hört und Gott vertraut, weil er einfach eine Beziehung mit ihm erlebt hat. Und ihm vertraut hat und vielleicht auch die Hoffnung hatte, dass sie gemeinsam auch zurückkommen werden. Auch wenn das erstmal keinen Sinn gemacht hat. Es gab bis dahin keine Auferstehung. Aber Abraham hat wohl diese Hoffnung gehabt. Und Isaak war ein junger Mann. Abraham war schon in dem Alter, wo man keine Kinder mehr bekommt. Und Isaak war mit Sicherheit ein stärkerer Mann als sein Vater. Und wo er dann realisiert hat, ja, wir haben ja gar keinen Lamm mitgenommen, hat es der Papa vielleicht vergessen, kann ja passieren, wenn man ein bisschen älter ist. Dann fragt er nach und dann sagt er, Gott wird dafür sorgen. Und da hätte er ja auch nachdenken können, okay, könnte mir auch an den Kragen gehen. Oder zumindest da, wo er gebunden wurde von seinem Vater, hätte er ja sich dagegen wehren können. Aber davon lesen wir gar nichts. Auch Isaak hat hier Vertrauen in seinen Vater gelegt, weil er die Beziehung erlebt hat, die sein Vater mit Gott hat. Weil er erlebt hat, was Gott für seinen Vater bedeutet und hat das Vertrauen dann in seinen Vater gelegt. Ich denke, es ist nicht einfach, auf Gottes Forderungen einzugehen. Und nach Ausflüchten zu suchen und das zu tun, was er von uns fordert, wenn es ums Leben geht. Hier ist es nicht das eigene Leben, aber von dem, was ihm am wichtigsten ist. Ich habe von einem Missionar gelesen, der nach Indonesien aufgebrochen ist und wo der Missionar nichts Gutes gehört hat von der Region, wo er hin sollte. Dass das so die gefährlichste Region ist. Ich kann mich noch, ja, ist noch nicht so lange her, also ist nicht so schwierig, dass ich mich daran erinnern kann, aber als wir noch nicht verheiratet waren, meine Frau ist Ärztin und als sie so ihr Praxisjahr hatte, so das Ende vom Studium, ist sie auch 2 Monate in Afrika gewesen. Und 1 Monat davon war sie in Johannesburg. Johannesburg ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Und dort hat sie im Spital gearbeitet. Ihr wollt gar nicht wissen, was sie alles für Geschichten erzählt hat, was für Gewalt ausgeübt wurde. Selbst an Silvester, wenn die Leute, die rücken noch nicht mal aus mit dem normalen, auf Deutsch als Krankenwagen, mit dem Rettungsfahrzeug, rücken die noch nicht mal an Silvester mit dem normalen aus, sondern nur mit gepanzerten Fahrzeugen. Und dann geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich die Verletzte reinzuholen, weil die Gefahr einfach so groß ist, dass den Rettungspersonal, dass denen irgendwie Gewalt angetan wird. Die holen einfach die Patienten rein, wie früher, und so schnell wie möglich einfach ins Spital. Und das ist die Situation, wo ich Tamar so drin gesehen habe und wo ich wusste, okay, da ist auch AIDS mehr verbreitet, und wo sie mir dann erzählt hat, dass sie mit dem Patienten zu tun hatte, wo dann auch ein bisschen Blut ins Auge gespritzt ist und ich dann Angst hatte, oh nein, jetzt könnte Tamar auch AIDS bekommen. Tamar hat mich beruhigt und gesagt, ja, das ist nur ein geringer Prozentsatz, dass sie sich überhaupt anstecken könnte, selbst wo sie das Blut ins Auge bekommen hat. Und noch andere Geschichten, wo ein Patient, der war so betrunken, dass er sie angreifen wollte und wenigstens ein anderer Pfleger dort irgendwo eingreifen konnte. Das waren so Geschichten, wo ich einfach Angst und Bange um sie hatte. Und der Missionar hat gewusst, das ist noch schlimmer als die Geschichten, die ich jetzt vielleicht erzählt habe. Wo ich Angst um meine, ja, es war noch nicht mal die Verlobte, es war noch meine Freundin damals, wo ich Angst um sie hatte und um unsere gemeinsame Zukunft. Und er wusste, er kommt in die gefährlichste Gegend und hat sich trotzdem auf den Weg gemacht und hat gesagt, Gott hat mich gerufen, ihm treu zu sein. Und deswegen ist er allen Gefahren getrotzt und trotzdem sich auf den Weg gemacht nach Indonesien. Ich habe schon eine Heimatmission erlebt, also hier so von Haus zu Haus zu gehen. Buchevangelisation hier in der Schweiz ist auch nicht immer einfach, aber nichts im Vergleich zu dem, was der Missionar dort vor sich hatte. Oder auch in Afrika, wenn man da stundenlang im Bus unterwegs ist, es holpert viel, es ist sehr eng, man ist zusammengedrückt. Die Hygiene dort ist ein bisschen anders als bei uns. Nicht immer ist man sauber gewaschen, es duftet anders, es schmeckt, es wird einem übel, nicht überall, also es ist nicht überall so, aber es kann vorkommen. Oder auch in Mexiko, wo ich Evangelisation gemacht habe mit dem Marvin damals zusammen und noch anderen, begegnet man manchmal Essen, wo man nicht so genau weiß, was ist das jetzt? Man weiß zwar, okay, es ist vegetarisch, es sind schon mal Sachen, die man essen könnte, aber vielleicht nicht essen möchte. Ich bin an sich nicht so heikel, aber es gibt auch manches, wo man nicht genau weiß, okay, haben die jetzt die Hände gewaschen vorher oder was auch immer. Das sind nur so kleine Anekdoten. Dem Missionar, er wusste, wenn er dorthin geht, kann es sein Leben kosten. Ist eine andere Situation als die Kleinigkeiten, die ich erlebt habe. Und Gott trotzdem treu zu sein, auch wenn er einen ruft, auch wenn es eine Gefahr bedeuten kann. Abraham wusste ungefähr, wo es hingeht. Er hat so das Ziel vor Augen gehabt, er sollte in das Land Moria gehen und Gott wird ihm dann erst dort zeigen, welcher Berg es ist. Ich habe das erlebt, wenn ich mit der Adva unterwegs war. Wir haben in Deutschland zumindest hatten wir das immer über Pfingsten, hatten wir die Stewa, die Sternwanderung. Das heißt, dass alle Gruppen aus ganz Baden-Württemberg, in Bayern haben sie es auch gemacht, dass wir immer unterwegs waren, mehrere Tage gewandert sind oder auch mit dem Velo unterwegs waren oder manche auch mit dem Kanu. Und man unterwegs war, die Kinder wussten immer nicht so genau, wo es hingeht, weil wir Leiter das organisiert haben und dann auch als ich noch Kind war, habe ich immer gefragt, wie weit geht's noch? Und der Leiter hat immer gesagt, 12-20 Kilometer. Ist eine Zahl, mit der man nichts anfangen kann. Egal, wie weit es noch war, hat er immer die gleiche Antwort gegeben. Und wenn man nicht so richtig weiß, wo es hingeht, dann ist man eher langsam unterwegs. Und wahrscheinlich ging es dem Abraham auch so. Der wollte ja nicht unbedingt dort ankommen. Dann war er langsam unterwegs. Hat zwar so das Ziel irgendwie vor Augen gehabt, aber nicht so genau gewusst, was auf ihn zukommt. Vielleicht erlebt ihr es beim Spaziergang auch so, wenn ihr irgendwo hinlauft und wieder zurücklauft, der Weg zurück ist immer schneller als der Weg hin. Weil beim Rückweg weiß man, wo man hin möchte. Und Abraham geht den Weg, wo Gott ihm befohlen hat. Er weiß zwar noch nicht genau, okay, er weiß schon, er soll seinen Sohn dort opfern, aber er wusste noch nicht genau, wo es hingeht. Und trotzdem geht er voran. Und später lebt, dass er erlebt hat, dass Gott sieht. Wie geht es mir, wenn ich unterwegs bin in meinem Leben? Ich weiß schon das Ziel, ich kann in Offenbarung 21 davon lesen, ich weiß, alles wird besser. Irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, da wird es wieder Normalität, Menschen ohne Masken zu sehen. Davon, ja, die Masken werden jetzt nicht erwähnt, aber kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer, das werden wir wieder erleben. Und noch genialer werden wir es erleben, wenn wir Offenbarung 21 lesen. Wir haben ein Ziel vor Augen, aber wir wissen noch nicht genau, was so auf dem Weg dorthin passiert. Aber reicht es mir zu wissen auf dem Weg, dass Gott sehen wird, dass er weiß, wo es hingehen wird und dass er das Beste für mich im Sinn hat. So wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben, wo es bei unseren Eltern hoffentlich so ist, dass sie immer das Beste für uns im Sinn haben, wissen wir bei Gott, dass es hundertprozentig so ist. Dass Gott das Beste für uns im Sinn hat und wo wir vertrauen können und wissen dürfen, auch wenn es schwierig sein wird, der Weg, und ich noch nicht genau weiß, wo es hingeht, dass ich wissen darf, Gott hat das Beste für mich im Sinn. Und er sieht den Weg, wo ich lang gehen kann. Wenn ich so die Biografie oder verschiedene Geschichten von Georg Müller, so der Vater der Weisen, lese, dann fasziniert mich das. Dieses Vertrauen, was er in Gott hat. Und eine Geschichte, die begeistert mich besonders. Die Kinder stehen am Morgen im Speisesaal, um zu frühstücken. Und Georg Müller hat ihnen gesagt, es wird niemals eine Mahlzeit ausfallen. Und doch stehen die Kinder im Speisesaal, es ist alles eingedeckt, aber das Essen fehlt. Die Tassen sind leer, die Teller sind leer, der Kühlschrank, alles ist leer. Und Georg Müller, die Kinder setzen sich, Georg Müller fängt an zu beten. Und dankt Gott für das Essen, das er geben wird. Dann klopft es plötzlich an der Tür, es wird aufgemacht und der Bäcker steht vor der Tür. Der Bäcker ist irgendwie in der Nacht aufgewacht und hat so den Eindruck gehabt, er muss was backen fürs Waisenhaus. Dann ist um 2 Uhr morgens aufgestanden und hat angefangen, für alle Kinder was zu backen. Und wo das gerade fertig ist, klopft es schon wieder an der Tür. Diesmal steht der Milchmann vor der Tür. Und zwar ist ein Karren gerade in der Kurve vorm Waisenhaus liegen geblieben. Ist zusammengebrochen und er hat gesagt, mit einem leeren Karren ist es einfacher weiterzugehen. Die Milch verdirbt nur, nehmt doch ihr die Milch. Und dann kann er sich mit seinem leeren Karren wieder zur Werkstatt auf den Weg machen. Gott hat die Teller und die Tassen der Kinder gefüllt, hat das Gebet erhört, das Vertrauen. Hab ich so Vertrauen in Gott, auch wenn der Teller vor mir noch leer ist, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich zu mir nehmen darf, dass Gott für mich sorgen wird, egal in welcher Situation. Abraham hat Gott gedient, auch ohne Aussicht auf Belohnung. Abraham hat auf Gott gehört, demütig, obwohl es seinem Verstand widersprochen hat, obwohl er genügend Momente und genügend Argumente dagegen hatte, hat er trotzdem auf Gott gehört und ist den Weg gegangen im Vertrauen auf Gott. Und er hat das Ziel zwar in der Ferne mit der Zeit gesehen, aber noch nicht genau gewusst, was auf ihn zukommen wird. Hat nicht gewusst, dass hier nochmal ein Wunder passieren wird. Und hat trotzdem darauf vertraut und ist den Weg gegangen. In der Legende mit dem indischen Bauern hat der Bauer Gott nur sein größtes Korn gegeben, statt dem ganzen Sack voll Weizen. Und die Geschichte geht so weiter, dass, ist eine Legende, dass Gott dieses Weizenkorn in einen Goldklumpen verwandelt hat. Und der Bauer fasst sich an den Kopf und denkt, warum habe ich ihm nicht den ganzen Sack voll Weizen gegeben, dann hätte ich jetzt einen ganzen Sack voll Gold, was wahrscheinlich viel mehr wert ist als ein Sack voll Weizen. Abraham wusste nicht, was auf ihn zukommen wird. Und auch der Bauer wusste nicht, was auf ihn zukommen wird. Aber woher weiß ich, woher weißt du, was Gott für dich parat hat? Wenn er ein Wunder von dir zurückfordert, ist einfach die Frage, was hat Gott für dich parat? Wir wissen es nicht, weil Gott viel größer ist als wir. Aber wir wissen, dass Gott unser Bestes möchte. Und darauf können wir vertrauen. Amen. Großer Gott, danke, dass du es wert bist, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du für uns das Beste im Sinn hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du die Zukunft kennst und den Weg schon siehst, den wir gehen dürfen. Danke, dass wir bei dir erleben dürfen, dass auch wenn es unserem Verstand widerspricht, dass du viel größer als unser Verstand bist und dass du weißt, was das Beste für uns ist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und den Weg einfach gehen können, den du für uns bereitest. Hab dir Dank, dass wir auch jetzt ein neues Jahr gemeinsam beschreiten dürfen, dass wir füreinander einstehen können, dass wir füreinander da sein können, einander unterstützen dürfen und miteinander diesen Glaubensweg auch gehen dürfen. Bitte begleite du uns, führe du uns auf diesem Weg. Hilf du uns in den Situationen, wo wir uns schwach fühlen, wo wir nicht weiter wissen. Hilf du uns, dass wir denn das Ziel wieder vor Augen haben können, die Beziehung mit dir, dass wir eins dort sind, wo du bist. Denn du bereitest jetzt schon diese Stätte vor, damit wir dort sein können, wo du bist. Hab du Dank, dass du das Beste für uns möchtest und dass du das Beste für uns bist. Amen.